Schwarzwald versus Seiden.
Willkommen, Folge 4. Podcast Schwarzwald versus
Seidel. Und heute bin ich wieder der Challenger und darf durch diese Folge führen. Ich hoffe, es wird spannend. Ich hoffe, es wird kontrovers. Und ich bin echt gespannt, wie du auf mein vorbereitetes Thema reagieren wirst.
Ich freue mich schon ungemein. Also dieses Pocket-Monster-Thema Pokémon heute. Ich bin wirklich voll aufgeladen. Wir beginnen natürlich mit unserer altbekannten Eröffnung und ich darf dich um den ersten Schlag bitten. Round one,
fight! Ja, also meine Alltagsbeobachtung dieses Mal ist vielleicht gar nicht so eine Alltagsbeobachtung, es ist mir zumindest jetzt gerade aufgefallen, nachdem ich, lass mich so sagen, wie du weißt, bin ich recht firm mit Flaggen.
Mhm. Also du liebst Flaggen.
Ich liebe mich so starkes Wort, aber grundsätzlich finde ich Flaggen spannend. Und mir ist letztens etwas bewusst worden und dann habe ich ein bisschen auf YouTube recherchiert und habe Menschen gefunden, die diese Meinung teilen. Und zwar, es gibt keine Flagge, die nicht politisch ist.
Wir sprechen über Nationalflaggen, ist das richtig? Oder
nicht
über,
nur.
Auch über Signalflaggen etc., so aus der Schifffahrt, das denke ich.
Jetzt ja, vor was, allem oder? Auch so Soli-Flaggen zum Beispiel, weil auch die Regenbogenflagge ist eine politische Flagge.
Ah, okay, es gibt keine Flaggen.
Nationalflaggen sind politische Flaggen. Ein Ring, ein Ritterbanner mit Flaggen ist hat eine politische Komponente. Es drückt immer etwas aus.
Also es gibt keine nicht politischen Flaggen. Okay. Ja, das.
Ich meine tatsächlich, du hast mir mit dem ersten Punkt mit Schiffsflaggen, das ist eigentlich ein guter Punkt, soweit habe ich dann gar nicht gedacht.
Ja, touché, der Gegenschlag, Signalflaggen vielleicht. Ja. Also es gibt da schon so Signalwerkzeug und ich würde jetzt auch sagen, so wie eine Rotkreuzflagge, Rotkreuzwimpel.
Ist ein politisches Symbol für quasi Schutz, Hilfe. Genauso wie der rote Halbmond, quasi die sie zwar aus dem politischen Geschehen ein bisschen rausnehmen, aber in deinem Sinn quasi politisch sind, genauso wie eine weiße Flagge, die natürlich auch politisch ist. Mhm. Aber
tatsächlich, ich würde die Signalflaggen da jetzt, die mir da so von der Zunge gerollt sind, als Gegenargument bringen. Oder sagen wir mal sportliche Flaggen, so auch so Signalwimpel, Linienrichter etc. Politisch.
Die Signalflaggen als Ausnahmeregel. Also, das ist ein sehr, sehr guter Konter, das muss ich echt sagen. Daran habe ich echt nicht gedacht.
Ja gut, somit muss ich dir mal vorerst den Punkt verweigern. Und ich komme gleich mit meiner Beobachtung. Es ist schlicht und ergreifend Eisbaden. wer macht das nicht?
Ich
zum Beispiel. Aber keine es ist Chance. Für mich... Also, kurze Schilderung dazu, sonst kriege ich den Punkt nicht. Ich habe im Freundeskreis, in allen meinen Feeds, auf allen Social-Media-Plattformen, heuer zum ersten Mal wirklich dieses kollektive Eisbaden, auch wenn es mit Eis jetzt per se nicht unbedingt etwas zu tun hat, sondern die Leute gehen einfach in eiskaltes Wasser baden, um ihr Immunsystem zu stärken. Das kommt ein bisschen so aus diesem, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, dieser, ich glaube, Wim Hof-Methode, irgend sowas in die Richtung, hat es da mal gegeben. Und das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, aber es ist eine wundervolle Beobachtung, dass plötzlich das Eisbaden so als die achtsame, vielleicht leicht esoterisch, gesundheitspolitisch aufgeladene Eisbucket-Challenge irgendwie plötzlich im Raum steht. So war meine Beobachtung. Jetzt gibt es so, dass du das Eisbaden dieses Jahr ein Thema war.
Tatsächlich beobachte ich das Phänomen schon das vierte, fünfte Jahr in Folge. Okay. Und man muss auch nochmal unterscheiden zwischen diesen klassischen Neujahrseisbädern, wo Leute quasi meistens um Neujahr herum in die Donau gehen oder andere Flüsse quasi und im kalten Wasser baden. Und dann gibt es auch noch die quasi so, und das ist vor allem auf Social Media trendet das stark, die diese Regentonnen aufstellen, sie mit Eiswürfeln und kaltem Wasser füllen und darin baden.
Genau. Und das habe ich alles irgendwie unter diesem Phänomen Eisbaden. Und das ist, mir ist vorgekommen, das ist dieses, aber es könnte natürlich meinem Algorithmus liegen, dass das da so extrem viral gegangen ist.
Und du und deine These ist quasi, dass das heuer noch stärker ist.
Genau, dass das heuer so statt Vance the Dance der Gen Z und Gen Alphas die Millennials beim Eisbaden zu beobachten, 23, 24.
Ah, spannend. Spannend, spannend.
Ja. Aber ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, du bist nicht ganz zufrieden. Du findest die Beobachtung spannend. Ich will jetzt nur noch entlocken, ob du das auch irgendwie verstärkt wahrgenommen hast, weil um das geht es mir eigentlich da.
Das Ding
dafür
ist,
würde ich gerne den
Ding
Punkt
ist, kassieren. Ich beobachte es schon länger. Und wenn, vor allem, wenn es jetzt quasi über das hinaus jetzt auch noch andere Leute erreicht, dann zeigt es eigentlich, das stützt deine These, dass es stärker ist.
Mhm.
Okay. Und durch das, dass ich immer noch daran knabbere, dass du mir mit den Signalflaggen quasi direkt den Wind aus den Segeln genommen hast, gebe ich dir den Punkt tatsächlich.
Oh, okay. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das wird jetzt so die Racheaktion, die ja nicht den Regeln des Spiels folgen würde. Aber da danke ich sehr für den Punkt und ja, schreibt uns bitte auch, falls ihr da weitere Kritikpunkte anbringt und sagt, Eisbaden, schon vor 5 Jahren habe ich meine Tiefkühltruhe geleert und mich in irgendeinen Lavur eingesetzt mit Eiswürfeln. Ja, dann schreibt uns das bitte. Für mich war es eine Beobachtung. Gut.
Kommen wir zu Runde 2, meinem heute vorbereiteten K.O.-Gedanken.
Und ich bin schon so gespannt. Round 2,
fight! Ja, also, lieber Seidel, ich habe dir ja letztes Mal gesagt, ich habe dir quasi so ein kleines Rätsel gestellt, was könnte das sein? Und das Thema ist heute Pokémon. Und wie kann es anders sein in einem Philosophie meets Pop Culture Podcast, der von 2 Millennials ausgetragen sind, wird nicht mindestens einmal über dieses Thema zu sprechen. Und zwar ist mein K.O.-Gedanke dahingehend, ich komme gleich zum Punkt und dann erläutere ich. Mein K.O.-Gedanke ist, dass Pokémon die erste große generationsüberspannende medienbiografische Prägung war, die es quasi grundsätzlich gegeben hat. Also schöner formuliert. Dass Pokémon eine Revolution darstellt im Sinne, dass sie die erste große generationsumspannende medienbiografische Prägung darstellt. Und was meine ich damit, mit medienbiografischer Darstellung? Das ist nämlich das philosophische Überthema heute. Und zwar wird von Medienpädagoginnen mit medienbiografischer Prägung ein Phänomen bezeichnet, das, und hier geht es nicht um Einzelfilme, sondern hier geht es um Franchises, um Filmreihen, um Serien und was da alles drumherum gehört, die über mehrere Jahre weg die Coming-of-Age-Zeit von jungen Menschen, also die Teenager-Zeit, vielleicht davor schon die Kindheit und das frühe Erwachsenenalter dazu, über diesen Zeitraum da sind und diese nachweislich prägen und die quasi ins Erwachsenenalter als quasi das eigene, ein Teil des Fandoms einfach mitgetragen wird. Egal, ob man sich während dieser Zeit vielleicht von dem Thema zurückzieht, später wieder einsteigt, ganz fern bleibt, aber es ist ein gewisser Kern, der bleibt.
Das heißt, deine Betonung liegt auf dem generationenübergreifend.
Genau, und da wir ja diesen Millennials-Podcast führen, war es für mich, das ist ein spannendes Thema. Und tatsächlich, und ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil ich ein, zwei so Thesen gesehen habe, die das quasi stützen, Pokémon dürfte das erste große Franchise sein, das das bewerkstelligt hat. Weil, und das ist der spannende Punkt, Pokémon das erste quasi nerdige Thema war, das über die Grenzen von Nerdtum hinausgegangen ist. Wenn wir uns zum Beispiel Star Wars ansehen, die erste Film war, glaube ich, Ende der 70er Jahre. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin. Aber grundsätzlich eine Weile davor. Und selbst da war Star Wars nur für eine gewisse Gruppe so, ich sage mal, allumfänglich, dass es quasi in den Alltag integriert wurde. Pokémon ist das größte Medienfranchise der Welt. Und dieses Franchise hat es geschafft, Ende der 90er, von Japan aus.
Das größte, ganz kurz, ist gemeint in Umsatzzahlen oder mit Auflagezahlen von.
Genau, ich habe da eine Statistik, die kann ich direkt aufmachen. Geschätzter Mangas. Umsatz der wertvollsten Medienfranchises der Welt in Milliarden US-Dollar. Der geschätzte Gesamtumsatz.
Was haben wir da auf Platz 2? Das würde mich jetzt interessieren.
Hello Kitty.
Hello Kitty tatsächlich, okay.
Du, Platz 3 wirst du tatsächlich nie raten. Es ist nämlich Winnie the Pooh.
Okay.
Man muss dazu sagen, die Daten sind von 2021. Ich habe nur geschaut.
Aber es ist international.
International, genau.
Aber zurück zu Pokémon. Pokémon, oder ich weiß nicht, vielleicht noch mal ganz kurz eine Anfrage an dich. Du bist da so extremer Experte. Pocket Monster, oder? Irgendwie so in die Richtung. Ist der Name begründet? Nein. Ja.
Lass mich kurz vielleicht den Gedanken... Nein, ich beantworte das jetzt und dann gehe ich nochmal auf meinen Gedanken zurück. Machen wir es so. Einer der ersten Entwürfe, der quasi zu diesem ganzen Franchise-Spiel quasi entstanden war, war so eine Manga-Vorlage von dem Zeichner, der es Pocket Monsters genannt hat. Und in Japan ist es eine Zeit lang ein Pocket Monster genannt worden. Man hat es dann durch die Internationalisierung abgekürzt. Mhm. Mei.
Und war es also ein Sammel, weil das ist ja das ist das, was mich so irgendwie ein bisschen in dieses Pokémon-Universum reingeholt hat, dieser Sammeleffekt. Ist das von vornherein angelegt gewesen oder war es einfach Erzählung?
Tatsächlich biografisch bedingt durch den Erfinder von Pokémon, vom Taishiri.
Anmerkung der Redaktion. Der Name lautet Satoshi Tajiri.
Der war als Kind ein leidenschaftlicher Käfersammler. Und Käfersammeln ist tatsächlich in Japan eine Beschäftigung für Kinder. Also während bei uns die Kinder eher so, Käfer, eklig, ist es dort halt so, dass man mit so kleinen Netzen ausgestattet früher einfach dann so geil in den Wald gegangen ist und halt verschiedene tropische, subtropische Käfer gefangen hat, was durchaus in Japan ja möglich ist. Also da ist es schon möglich, einen Herkuleskäfer einfach mal zu fangen.
Ah, okay. Und daher, okay, also das hat wirklich so, genau, so eine Ursprungsvernetzung. Aber zurück zu deinem K.O.-Gedanken.
Genau. Das Ding ist nämlich, dass es Pokémon geschafft hat, Ende der 90er, in einer Zeit vor Social Media, in einer Zeit vor dem großen Internetboom, wo jeder und jede quasi Zugang zu Internet gehabt hat, aus einem kleinen Gameboy-Videospiel quasi so große Wellen zu schlagen, dass sie in der österreichischen Provinz Geschichten über Cheatcodes und Legenden, die weltweit quasi gleichzeitig gegriffen haben, erzählt haben. Das meine ich mit dieser Prägung. Wenn du jetzt einen in unserem Alter fragst, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter fragst, hey, hast du in deiner Kindheit Pokémon gespielt? Und dann zum Beispiel so Themen wie das Mew unter dem Laster oder Missing Yo, dann ist das etwas, was bei diesen Leuten aufpoppt und das sie nicht vergessen haben. Egal, ob sie nur Rot und Blau gespielt haben oder ob sie...
So ich.
Oder ob sie jede Generation mitverfolgt haben. Es gibt für viele gibt es halt so einen gewissen Exit-Point. Tatsächlich ist ja nochmal eine zweite große Welle mit der dritten Generation gekommen. Viele bezeichnen ja die dritte Generation, also Rubin, Saphir, Smaragd und die Remakes der ersten beiden Teile quasi als großer Einstiegspunkt. Aber prinzipiell war das schon Ende der 90er so, weil man muss sozusagen sagen, Pokémon ist ja 1996 in Japan erschienen und 2 Jahre später mit überarbeiteter Version, weil in Europa und den Staaten, weil in Japan ist ja Pokémon Rot und Grün auf den Markt gekommen. Man hat die Teile überarbeitet und sie dann quasi in Rot und Blau bezeichnet.
Das waren noch die Gameboy.
Genau, das war für Gameboy den ersten Gameboy. Mhm. Und lustige Side-Note, die Lead-Designerin von den Starter-Pokémon, die quasi die Endstufen von den Starter-Pokémon gemacht haben, also für Turtok, Glurak und Bisaflor, diese Lead-Designerin war so into ihrer Arbeit, sie wollte Designs schaffen, die Kinder umhauen werden, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass diese Pokémon für die Boxarts verwendet werden. Ihr ganzer Effekt, dass so quasi dieses kleine Echsenmonster, dieses kleine Froschmonster, diese kleine Schildkröte dann zu diesen großen Dingen werden, sie hat das eigentlich als Überraschung für die Spielerinnen geplant gehabt und dann wurde es aber komplett gesprengt, was schon auf den Boxarts drauf war. Ist
praktisch gespoilert, oder? Genau. Was der Endgegner, kann man nicht sagen, sondern eigentlich die Endsammelvariante ist. Also ich finde deinen K.O.-Gedanken, wenn ich ihn ganz kurz so zusammenfassen darf, sehr spannend. Also so im Kleinen, die Revolution, du hast es Revolution genannt, im Franchise-Business große Generationen überspannende Coming-of-Age-Effekt. Für mich wäre so die Gegenfrage jetzt ganz spontan, weil ich habe das wirklich spannend gefunden, wie du diesen Gedanken aufgebaut hast. Ist nicht einiges, was japanische Kultur auch in Spielzeug Generationen zum Beispiel, mir taucht jetzt zum Beispiel gerade das Tamagotchi auf. Für unsere jüngeren Ringhörerinnen, das war so ein kleiner Taschencomputer, muss man sagen, der ein Haustier sozusagen beinhaltet hat, das man füttern musste und so weiter. Das war einfach wie ein kleines Minispiel, das man ständig bespielen musste, um dieses Haustier am Leben zu halten, sozusagen. Das Tamagotchi, so als, ich meine, es ist kein Coming-of-Age übergreifend, aber es ist irgendwie etwas, das, sage ich mal, einige Generationen wahrgenommen haben, bis zu älteren Menschen, die das nämlich für ihre Kinder kaufen mussten und dann damit, also wo ich jetzt sage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off von deinem Prompt, von deinem K.O.-Gedanken, aber genau, du hast gesagt, es muss aus der Nerdkultur raus, das ist jetzt so die Frage. Aber
ich kann dir schon vorher tatsächlich in die Parade fahren, weil ich glaube, ich weiß, wo du hin willst, dass es ja ganz viele so kleine Artefakte gibt, die medienbiografisch bringen. Genau. Aber, und jetzt kommt es nämlich, Pokémon hat den großen Unterschied, denn das Tamagotchi ist ein Artefakt, das sie über das Tamagotchi-Sein nicht hinausstreckt. Pokémon bedient so viele Elemente in deiner ganzen Medienbiografie, dass es gibt ein Tamagotchi Pokémon Pikachu, hat es gegeben. In zwei Ausführungen, einmal in, quasi in klassisch nur Pixeloptik und einmal mit Farbe. Es ist Mediengreifend, weil du das vorher mit dem Sammeltrieb
hast. Die Software wäre dann einfach Pokémon, während hier die Hardware das Tamagotchi zwar liefert, aber das Tamagotchi nur Mittel zum Zweck dieses Franchises eigentlich geworden ist.
Ja. Es wird der Sammeltrieb bedient. Mhm. Es wird quasi der Jagdtrieb in gewisser Weise. Man sucht die Pokémon quasi und dann fängt man sie und dann sammelt man sie. Das Kampfen, das Kompetitive, man hat diesen Sport, das Sportselement. Es gibt bis heute Turniere, weltweite Turniere, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um gegeneinander Pokémon zu spielen. Und da reden wir nicht mehr von irgendwie von Kindern, sondern das sind Menschen, die sind älter als wir. Mhm. Es hat ein eigenes Spin-off in Form von einem Trading-Card gibt es. Das hat super mega gestartet, ist dann ein Jahrzehnt lang quasi gar nicht mehr beachtet worden und hat durch die ganze Stream-Kultur mit den Card-Openings wieder richtig an Fahrt aufgenommen. Es ist eine eigene Kategorie auf Twitch. Du weißt, was Twitch ist?
Ja.
Genau.
Aber vielleicht kurz für die...
Twitch ist quasi die größte Streaming-Plattform, die es so weltweit aktuell gibt. Gehört zu Amazon und viele Menschen, die quasi streamen, verwenden Twitch als ihre Broadcasting-Plattform. Und es gibt eine eigene Kategorie, die Card-Opening heißt, wo Menschen einfach nur sich filmen, eine zweite Kamera auf ihre Hand und einfach langsam diese Karten rausziehen. Weiteres Phänomen. Die ganze Geschichte drumherum ist allgemein spannend, wie eben diese zwei Leute, die eigentlich ein Magazin ursprünglich betrieben haben, dann gesagt haben, wir möchten Spiele entwickeln, dann für verschiedene Unternehmen Spiele entwickelt haben. Also du hast den ganzen medienhistorischen Schwerpunkt, quasi Unternehmertum, wie die dieses Business aufgebaut haben. Man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht ganz durchsichtig, wem genau jetzt Pokémon gehört. Tatsächlich ist es ja quasi es sind drei Firmen, die da involviert sind. Wir haben Nintendo, die quasi den Auftrag gegeben haben und die Publisher, also die Veröffentlicher von diesem Spiel quasi offiziell sein. Dann haben wir Game Freak, die Spieleschmiede, wo die zwei Gründer ursprünglich auch drinnen gesessen sind, die quasi die Spiele entwickeln. Und dann gibt es noch das Joint Venture von Nintendo und Game Freak, die Pokémon Company, wo die ganzen Marken- und lizenzrechtlichen Punkte abgewickelt werden und die mitunter laut Expertinnenmeinung auch dafür der Grund dafür sein, dass die Spiele in den letzten Jahren von der Qualität her so abgebaut haben.
Okay.
Weil die Spiele laut diesen Expertinnen quasi nicht mehr das Main, also es geht nicht mehr nur um die Spiele, es geht auch nicht darum, jetzt ein möglichst gutes Spiel zu haben. Es geht darum, das Franchise zu befüllen mit mehr und mehr Produkten.
Naja, darauf zielt ja auch sowas ab. Ich weiß gar nicht mehr, in der ersten Version, wie viele Pokémon waren es, die man...
151.
Ja, genau.
Wobei das 151. Genau. Quasi nochmal so ein Spezial.
Catch 'em all war ja da irgendwie so die. Genau. Okay, und das lässt sich ja immer wieder wunderschön ausbauen. Vielleicht noch so eine kurze Anfrage. Also abgesehen davon, dass ich den, wie soll man sagen, den kulturellen Aspekt oder den Urgedanken, weil es ja doch in der japanischen Kultur sehr viele Anleihen gibt, die schon ja, da Verbindungen ziehen lassen, auch vom religiösen Aspekt, Shintoismus und so weiter, der da vielleicht ein bisschen reinspielt mit diese einzelnen Monster, die ja irgendwie durchaus einem Element zugeordnet werden können, ja, oder einem Phänomen oder sowas. Ja. Das ist schon verankert auch in der japanischen Kultur, soweit ich da informiert bin. Und das finde ich extrem spannend von dieser Seite, das sich anzuschauen. Also, dass das nicht so aus dem Nichts durch Kooperationen entsteht, die nur Gewinnmaximierung anlegen, sondern dass das ja schon einen Effekt hat und dieses Weiterwachsen, dieses Beleben. Es ist ja sehr oft auch Naturbeleben, ja, da drinnen. Also es spielt Wasser eine Rolle, Pflanzen, Erde, glaube ich.
Boden.
Boden, genau. Danke. Und auch andere Elemente, Feuer etc. Und das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Ein anderer Punkt, den ich hier noch so irgendwie ein bisschen durchscheinen sehe bei Pokémon, ist halt der, dass es dann aber einige andere Franchises gibt, wo du mich natürlich aufklären musst, hängen die dann irgendwie zusammen? Gibt's da so eine Art Copyright-Situation? Also ich denke jetzt an so etwas wie Digimon, an etwas wie Monster Ranger etc., die ja eigentlich vom Konzept her hier ein ähnliches System oder Yu-Gi-Oh! Oder so mit den Karten, die ja einmal meiner Meinung nach extrem populär waren, wo die Yu-Gi-Oh!-Karten so in der Wahrnehmung für mich zum Beispiel Pokémon-Karten oder Sticker zumindest kurz überholt haben. Weiß ich nicht, ob die Wahrnehmung so stimmt. Wie du das dann sehen würdest? Also,
das Ding ist, da habe ich direkt die Antwort dafür, weil ich habe mir tatsächlich wirklich viel Gedanken dazu gemacht. Aber tatsächlich, Pokémon hat das auch nicht erfunden. Dieses Sammeln von Monstern und quasi gegeneinander kämpfen, das haben wir auch nicht erfunden. Tatsächlich müsste es Dragon Quest gewesen sein. Das ist auch eine sehr langlebige japanische Videospielreihe, mit deren Abkopplung Dragon Quest Monsters, wo quasi dasselbe in einer anderen Art und Weise schon möglich war. Und sie waren nicht die Letzten, die das gehabt haben. Das Spannende an Pokémon im Gegensatz zu Digimon, Pocket Monsters, den anderen Trading Card Games wie Duel Master oder Yu-Gi-Oh! Oder eben so ein Nischenthema wie Monster Ranger, es hat diese Langlebigkeit, diese Permanenz und eben diese allumfassende Wirkmächtigkeit entwickelt. Weil, ich war jetzt mittendrin, ich kann das noch ausweiten. Wir haben eine der längst am Stück rennenden Serien gehabt mit der Pokémon-Anime-Serie, die ja 1998, kurz bevor die Spiele überhaupt bei uns erschienen sind, gelauncht ist. Die ist tatsächlich erst mit letzten Jahr quasi, glaube ich, oder was 22 quasi abgedreht worden. Okay. Also sie hat sich quasi über 20 Jahre gehalten.
Aber bin ich da richtig informiert? Die wurde entwickelt, um das Franchise zu pushen.
Genau.
Also das war keine, okay. Das
ist genau, die, genau. Ja, es war immer eine Möglichkeit, das Franchise zu pushen. Mhm. Es gibt Medienkontroversen. Es hat riesengroße Medienkontroversen gegeben wegen der Serie. Mhm. Quasi das Franchise war überall in den Medien, in Japan und später dann auch bei uns, weil es gewisse Folgen gegeben hat, die erst in Japan eventuell vom Markt gezogen worden sind, wegen fotosensitiver Bestörung. Also da gibt es diese legendäre Folge aus der ersten Staffel, Cyber Warrior Porygon, die quasi so starke Blinklichter gehabt haben, dass, ich glaube, 37 bestätigte Fälle von Epilepsieanfällen dadurch entstanden sein.
Okay.
Erst seit diesem Zeitpunkt wird in Japan vor Serien ein Warnhinweis für Epilepsie ausgespielt im Fernsehen.
Das heißt, da hat die erste Staffel von Pokémon schon mal was dazu beigetragen,
In Amerika sind dann weitere Folgen dann noch zensiert worden, weil sie quasi für Kinder zu anstößig in gewisser Weise waren. Und da gibt es eine ganze Liste mit Folgen, die quasi gestrichen worden sind. Was ganz spannend, habe ich jetzt letztens tatsächlich in einem YouTube-Short von einem italo-amerikanischen Comedian gesehen. Matteo Lane ist sein Name. Jesse und James, Team Rocket.
Also die Widersacher.
Die Widersacher.
Wenn man es so sieht, glaube ich.
Waren für ihn, und er hat das mit anderen Leuten diskutiert, für viele Kinder und Jugendliche, die in ihrer Homosexualität nicht ganz sicher waren, totale homosexuelle Ikonen. Obwohl das so gar nie kommuniziert wird. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie die beiden geben, wie sie die beiden verhalten, wie man gewisse Dinge dann quasi einfach aufnimmt, war für die einfach eine extreme Bestärkung in der ihrem Sein.
Okay.
Also Dinge, die jemanden, der die Serie einfach nur schaut, gar nicht bewusst sein und dann aber eben, du hast gesagt, er hat das als ein Erwachsener halt dann mitgekriegt, dass er das total empowert hat, dass der James, dass er ein Mann ist, in gewisser Weise ein männlicher Kind und gleichzeitig aber kein Problem damit hat, sie fancy zu kleiden, dann mal auch weiblich zu spielen und so.
Spannend, also gerade Jesse, James, Team Rocket, aber vielleicht noch da die Anfrage, weil das wäre ja irgendwie interessant, wenn man da in einer Kinderserie wirklich schon in dieser Zeit dann LGBTQ etc. einbaut, war das dann so vorgesehen? Also ist das dann wirklich so, dass das so, weil mir wäre das jetzt so nicht aufgefallen als Kind, dass es hier um offene Homosexualität oder so etwas geht und oder um Transgender?
Ich kann dir leider nicht sagen, was die Intentionen der Schreiber von der Serie quasi waren und da gibt es ja nicht wirklich große Aufzeichnungen dazu. Ich kann nur sagen, dass es für viele Kids anscheinend ein richtig toller Ankerpunkt war.
Oh, das ist gut so.
Irgendwie. Genau, und der letzte Punkt, den ich jetzt noch quasi auf meiner Liste habe und was für mich quasi den Stein auf dieser Pyramide an Wirkmächtigkeit dieses Medienfranchises hat, war 2016, Sommer. Smartphones und alle Menschen sind draußen. Was Pokémon mit Pokémon Go, Kooperation von der japanischen Firma mit der amerikanischen Spielefirma Niantic geschafft hat, war nochmal eine kleine Revolution in sich. Mhm. Sie haben AR weltweit bekannt gemacht, also Augmented Reality, sind es geschafft, dass junge wie alte Menschen wieder oder erstmalig zu dem Thema gefunden haben und sie haben es geschafft, dass dieses Image, dass Videospiele etwas sind, was man nur zu Hause macht, aufbrochen, weil jeder und jede war draußen. Man hat sie im Startpark getroffen, um miteinander Pokémon Go zu spielen.
Ja, total spannend. Sommer 2023 war ich bei einer Reise im Central Park, New York, und dort ein Riesentreffen. Und da ist Pokémon Go wieder dann für mich, also ich habe schon 2016 mitbekommen, bin zwar nicht hineingekippt, aber da habe ich das dann wieder mitbekommen, wie viele Menschen und wie viele Begeisterte, jung wie alt, Menschen das anzieht. Ja. Also das ist schon sehr spannend. Für mich wäre so abschließend noch so eine kleine Frage, die mir so bei Pokémon immer später, ich bin ja auch biologisch interessiert, auf der Zunge gebrannt hat oder bioethisch gefragt, wie sieht es eigentlich mit diesen Pokémon und mit diesem Sammelwahn von Lebewesen aus, der da eigentlich ausbricht? Weil das wird zwar in manchen Folgen, glaube ich, reflektiert, ich habe es jetzt nicht so am Schirm, aber im Endeffekt ist ja, also wo ist der Unterschied dann zu dem Verrückten, der irgendwo Wildkatzen in kleinen Gehegen hortet?
Oder Hahnenkämpfe
austrägt. Tierkämpfe austrägt.
Ein weiterer Punkt, der das quasi unterschreibt, dass es auch die Wellen in den tierethischen Diskurs hineinschlägt. Weil es wird durchaus von verschiedenen Leuten kritisiert, dass das schon bei Kindern gefördert, dass es quasi den Gedanken ist, okay, Tiere in kleine Gefäße zu stopfen, um sie und im schlimmsten Fall quasi
gegeneinander kämpfen zu
lassen. Genau. Ja, also. Ist offen für einen Diskurs. Muss man sich anschauen. Ich meine,
es wird in der Serie teilweise selbst reflektiert über welche, die dann in der freien Wildbahn leben sollten oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe. Aber das ist offensichtlich auch in der Serie Thema. Ja, und auf die reale Welt angewandt ist natürlich dieses Sammeln und dann eben Kämpfe austragen. Ja, ist sicher was man reflektieren, genau, diskutieren muss.
Tatsächlich fängt die Pokémon Company jetzt auch damit an, quasi andere, also durch den Pokémon-Film, also nicht jetzt die klassischen Anime-Filme, die ja mit unter eins der wesentlichsten Zitate der jüngeren Filmgeschichte beinhaltet, mit Mewtwo sagt da im Kontext zum Mew so, ich verstehe, nachdem Mew einfach nur Mew sagt, ich verstehe, es ist also nicht die Art und Weise, in was man geboren ist, was für dein Leben entscheidend ist, sondern was du aus deinem Leben machst, was für egalitäres System quasi super spannend ist. Aber den Film meine ich gar nicht, sondern der neuere Pokémon-Film mit Meisterdetektiv Pikachu, der ja dann nochmal ein bisschen was vom Alltag quasi, also weil die Spiele und viel vom Franchise sind sehr auf dieses, du bist ein Kind, du gehst raus, du sammelst Pokémon, du kämpfst gegen Arenaleiter, wirst Champ, Ende. Und neuere Medien beschäftigen sich mit, was passiert eigentlich sonst noch in dieser Pokémon-Welt. Der Film hat das relativ gut gezeigt, aber es gibt jetzt auch so eine Graphic Novel, es ist quasi eine Serie, glaube ich, aber so auf Graphic Novel-mäßig gezeichnet, die einfach nur Sequenzen von einem Mädchen aus der Pokémon-Welt zeigt, die gar nichts mit Kämpfen zu tun hat. Also sie streichen jetzt ihre Fühler da quasi in das auch hinein, einfach um zu zeigen, Pokémon ist nicht nur quasi Sammeln und Kämpfen.
Sehr spannend. Ja, letzte Beobachtung dazu, auch so im digitalen Zeitalter, ich habe zum ersten Mal mitbekommen, dass der Pokéball, den man ja auf dieses Pokémon wirft, um es einzufangen, eine Digitalisierung mit diesem Wesen anstellt. Also dieses Wesen wird ja nicht geschrumpft und da klein hinein verfrachtet und so weiter. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Darstellung davon gibt, wie es in so einem Pokéball ausschaut, aber was ich jetzt irgendwie mitbekommen habe, es wird digitalisiert. Also das macht ja wieder ein sehr schönes Problem, ein sehr altes Problem auf, nämlich diesen Dualismus, den wir hier haben. Wir digitalisieren ein Wesen, das wir nachher wieder materialisieren können, also einen Leib, den wir haben, und aus dem ziehen wir sozusagen ein digitales Etwas, das aber den Leib dann wieder beinhaltet, also Leib-Seele-Problem, gleichzeitig aber wieder dieses Eins, ja, in diesem Digitalen, um den Leib wieder hervorbringen zu können. Also da ist man tief dann in eigentlich einer Philosophie drinnen, die so spannend ist auf Pokémon angewandt.
Ich muss sagen, bevor ich jetzt zu meinem Schlussplädoyer komme und dann tief fragen werde, ob du mir den K.O.-Gedanken gibst, ich glaube tatsächlich, dass dieses mit auch auf dem PC die Pokémon ablegen und so weiter in diesen Systemen, das ursprünglich nicht durchgedacht wurde. Also da traue ich mich den beiden Erfindern zu unterstellen, dass sie diese Digitalisierung, Materialisierung, im Gegensatz zu Digimon, wo ja quasi die Prämisse war, es sind digitale Monster auf dem Computer, und wo Digimon ja in einer digitalen Welt im Computer stattfindet, hier einfach tatsächlich dieser Schritt nicht gemacht wurde, hey, was könnte uns das fürs Worldbuilding für Probleme geben? Wie bringe ich dazu quasi ein Tier? Weil im Endeffekt ist es ja ein Tierersatz, es gibt ja keine, so wie bei uns Tiere, also in der echten Welt, sondern eben nur diese Pokémon, die quasi die Tiere ersetzen. Wie ist es möglich, auf Basis von
Technik... Ersetzen sie auch die Pflanzen eigentlich? Es gibt ja Pflanzen-Pokémon, die gleichzeitig irgendwie tierisch sind, aber es gibt auch Pflanzen, Bäume
etc. Genau, es gibt normale Gras, Pflanzen, genau. Also sie ersetzen nicht die komplette Flora, aber sie ersetzen die komplette Fauna. Und was sie damit machen, ich glaube tatsächlich, das würde mir wirklich trauen, denen zu unterstellen, dass sie sich davon nicht genug Gedanken zu dem Zeitpunkt gemacht haben und durch das, dass das dann ein Running System war, einfach dann nicht mehr umgestellt haben und das Thema aufgemacht haben. Wobei vielleicht war ja vielleicht die Ursprungsthese tatsächlich irgendeine dualistische Herangehensweise, was natürlich auch sehr spannend
ist. Aber schade, Aristoteles und Pokémon wäre jetzt noch ein schönes Thema für einen weiteren
Podcast. Ja, wobei jetzt erst auch mit Platon, weil der ja,
oder,
der Vertreter vom Dualismus ist.
Die vor allem die Ideenlehre, ja, aber den Aristoteles so dagegen ins Feld zu führen, wäre da irgendwie schön gewesen. Ja, tatsächlich vom Leib-Seele-Problem zu Digimon, um deinen K.O.-Gedanken nochmal kurz anzuschließen. Was ist, wenn ich sagen würde, für mich als Kind ist es jetzt zum Beispiel Digimon oder was anderes, das genau das erfüllt, diese generationenüberspannende Revolution?
Dann würde ich dir zwei Punkte mitgeben. Erstens, das kann dir keiner absprechen, weil dann ist es das. Zweitens ist ja der revolutionistische Punkt, ist es, dass es das erste Franchise. Es haben viele Franchises nachher dieselbe Wirkung gehabt. Also bestes Beispiel ist das jetzt mittlerweile ja durchaus kontrovers diskutierte Harry Potter, hatte denselben Effekt, nur war es später. Es hat erst später diese Wirtmächtigkeit gehabt. Ich glaube, die ersten Bücher waren gleich zeitgleich, aber erst durch die Filme ist dieses Franchise so aufgeblasen worden. Und es gibt sicher jetzt es gibt jetzt sicher Kinder und vielleicht Jugendliche, für die das Marvel Cinematic Universe genau diese medienbiografische Prägung hat. Nur Pokémon war das erste, das es geschafft hat, weltweit diesen Stempel quasi aufzudrücken. Das wäre jetzt quasi die Gegenthese. Und gleichzeitig würde ich vielleicht dann argumentieren, wenn du es dir statistisch ansiehst, das könnte man versuchen zu erforschen, dann würden wahrscheinlich weltweit gesehen mehr Leute angeben, dass Pokémon ein prägendes Ding hinterlassen hat, als im Vergleich zu Digimon.
Also Pokémon als generationenübergreifende Coming-of-Age-Revolution.
Genau, und jetzt wäre mein Plädoyer, lieber Seidel, gibst du mir den Punkt mit diesem K.O.-Gedanken, dass Pokémon quasi das erste Medienfranchise war, das es geschafft hat, eine medienbiografische Prägung in diesem weltweit greifenden Ausmaß zu bewerkstelligen.
Ja, ich nicke schon heftig, was man auch jetzt hören kann wahrscheinlich. Ja, ich würde dir den Punkt auf jeden Fall geben. Nicht nur, weil ich selbst leidenschaftlicher Pokémon-Sammler der ersten Stunde war. Ja, also du liegst da auf jeden Fall richtig, würde ich sagen, was so meine Beobachtung hergibt. Und du hast das schön ausgeführt, warum es das Erste war, das dann noch immer aktiv ist. Das ist das Schöne. Es hat jetzt nicht so einen Abbrucheffekt, den man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt das nochmal erwähnen will, auch wenn du es wirklich schon abgeschwächt hast und das ja nur ein Ding ist, das Tamagotchi oder sowas, das ist wirklich nur in einer Generation kurz da gewesen, so ein Ding, das man hatte, während Pokémon ein allumgreifendes Phänomen eigentlich darstellt, ja, und omnipräsent eigentlich ist. Insofern verdienter K.O.-Punkt an dich.
Yes! Gut, Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Spotlight dieser Folge, nämlich Runde 3, der Denkschelle. Round 3,
fight! Liebe Ringhörerinnen, aufgrund der Tatsache, dass unser lieber Seidel die eigentliche Denkschelle für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr sich aufbehalten wollte, hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und das Thema der nächsten Folge via dieser angekündigt.
Lieber Schwarzwald, unser Podcast-Thema für Montag wird dir sehr gefallen, denke ich. Es wird One Piece zum Thema gemacht werden, damit von meiner Seite auch mal was in Richtung Popkultur kommt.
Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was in dieser nächsten Folge auf uns zukommen wird. Und in diesem Sinne bleibt uns gestimmt, good fight and good night. You still listening, gentlemen? That last few minutes might have been a little confusing. Might find it interesting.